se mona mate ela kweza ngimbongo bona kwela yo naya komi pesa na baboti to suki sali kambona mbala moko angale libolingo angala kangi mote mami kono mile kie bolingo tango eko bandaka makila ya zoto eto nakazwa ete pena tango boko lingana sentima ya mitema epesaka foli damo danse le ke sheria se olelo yo nalemitika na bimisa na pesi ya motema nama olelo yo nalemitika na bimisa.
Hallo zusammen, Martin und Tandi begrüßen euch heute Abend zweieinhalb Stunden Sendung über das afrikanische Land Zaire. Was wollen wir mit dieser Sendung? Zaire, das ist die ehemalige Kolonie Belgisch Kongo, die nach der Unabhängigkeit zuerst Kongo-Leopoldville geheissen hat. Über das Land liest und hört man in unseren Medien selten etwas. Zaire wird immer wieder als eines der potenziell reichsten Länder von Afrika bezeichnet. Trotzdem ist das Land heute mit über 5 Milliarden Dollar verschuldet und steckt in einer tiefen ökonomischen und politischen Krise. Was sind die Ursachen für diese Krise? Zuerst, wenn wir etwas über die geografischen und wirtschaftlichen Bedingungen von Zaire berichten, dann bringen wir ein paar Sachen zur Geschichte von dem Land. Wir haben ein Interview geführt mit zairischen Landsleuten, die in der Schweiz leben, sowie ein Gespräch mit dem Vertreter von der Aluswiss, der ein Milliardenprojekt in Zaire verwirklichen will. Dazwischen wollen wir auch Musik aus Zaire bringen.
Sope matina komiko lukanzela nini nalanda Nakoma profeta Moise Nakaboli bali gabo izale Banguna ya la mulu oyu Batika langamo yesusu
Zaire ist das grösste schwarzafrikanische Land mit einer Fläche von 2.345.000 Quadratkilometern. Das heisst, es ist fast 80 Mal so gross wie die ehemalige Kolonialmacht Belgien oder fast 60 Mal so gross wie die Schweiz. Die Bevölkerung beträgt etwa 32 Millionen Einwohner. Das sind am drittmeisten in Schwarzafrika, nach Nigeria und Äthiopien. Die Bevölkerung setzt sich aus über 200 verschiedenen Stämmen zusammen, wobei sich bei den meisten um Bantu-Stämme handelt. Staatssprache ist Französisch. Die wichtigsten Umgangssprachen sind Kiluba, Kikongo, Lingala und Swahili. Der grösste Teil des Landes besteht aus einer flachen, feuchten Ebene im Kongo-Becken. Ein grosser Teil von Zaire herrscht ein tropisches Klima. Im Sommer und im Herbst kommen die jährlichen Regenzeiten. Über 30% der Gesamtfläche werden immer noch von tropischem Regenwald bedeckt. Die grossen Urwälder bergen grosse Kautschukvorkommen. Es hat eine außerordentlich reiche Vegetation. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Anbau- und Exportprodukte sind Maniok, Getreide, Kaffee, Kakao, Tee, Baumwolle und Palmöl. Seine eigentliche wirtschaftliche Bedeutung gewinnt Zaire aber durch seine Bodenschätze, die hauptsächlich in den südlichen Provinzen Chaba und Kasai lagern. Die grösste Rolle hat dabei das Kupfer in Chaba. Das Kupfer in Chaba macht etwa 70% vom gesamten Export von Zaire aus. Man schätzt, dass Zaire 10% der Welt Kupferreserven besitzt. In der Gewinnung von Eisenerz spielt Zaire auch eine wichtige Rolle in Afrika. Es ist außerdem zusammen mit Südafrika der wichtigste Produzent von Zinn und Zink in Afrika. Die riesigen Diamantenfelder in Kasai machen Zaire zum grössten Produzent von Industriediamanten auf der Welt. Dazu kommen auch Gold und Silber und bedeutende Kobalt- und Manganvorkommen. Man kann davon ausgehen, dass noch längst nicht alle Bodenschätze und Rohstoffe in diesem riesigen Land entdeckt sind. In den letzten Jahren sind zum Beispiel Erdölfelder von der Küste entdeckt worden. Im Zentrum von Zaire werden weitere Erdölvorkommen vermutet, die sich über eine Fläche von 500'000 Quadratkilometern erstrecken sollen. Die Abhängigkeit von praktisch einem Produkt, dem Kupfer, ist eines der grossen Probleme der sairischen Wirtschaft. Einerseits ist Zaire gewaltig abhängig von den Schwankungen vom Weltkupferpreis, was jede wirtschaftliche Planung sehr schwierig macht. Andererseits haben Kupfervorkommen bekanntlich schon mehrmals zu Interventionen in Shaba, einem früheren Katanga, geführt, immer dann, wenn der Westen seine Interessen dort gefördert gesehen hat. Ein weiterer Reichtum von Zaire bedeutet seine Wasserkraft. Der Zaire-Fluss und seine Zuflüsse sind nach dem Amazonas das wasserreichste Flusssystem der Welt. Am Unterlauf vom Zaire zwischen der Hauptstadt Kinshasa und dem Atlantik hat es etwa 20 Stromschnellen. An diesen Stromschnellen ist das grosse Wasserkraftwerk von Inga entstanden. Zum Teil ist schon Betrieb und zum Teil noch im Bau. Die Schweizer Firma Aluswiss ist an einem Aluminiumhüttenprojekt an der Mündung des Zaire-Fluss beteiligt, wo mit dem billigen Strom vom Inga-Kraftwerk betrieben werden soll. Zu diesem Projekt hören wir später im Verlauf der Sendung noch ein Interview.
Oh Lemba, oh Luka ya lwa semo kuna Kongo.
Lemba, Lemba, Lemba.
Et la chanson dit, le Lemba, sa plante sacrée du Congo, que tous nos ancêtres nous ont légué.
Oh Lemba, 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 oh Lemba, Luka ya lwa semo kuna Kongo.
Seit der Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Länder um 1960 und vor allem in den letzten Jahren hat die historische Forschung über und in Afrika einen grossen Aufschwung genommen. Der erste Ministerpräsident vom Kongo am heutigen Zaire und grosse Afrikaner, der Patrice Lumumba, auf den wir noch werden zu reden kommen, hat 1961 kurz vor seiner Ermordung im Abschiedsbrief an seine Frau unter anderem geschrieben: «Eines Tages wird die Geschichte ihren Spruch fällen. Dann wird Afrika seine eigene Geschichte schreiben.» Für die meisten Europäer gilt aber Afrika immer noch als der dunkle Kontinent, dem seine Geschichte erst mit dem Eintreffen der europäischen Kolonialisten angefangen habe. Der Kontinent, so dann auch ich in der Schule aus eurozentrischer Sicht vernahm, habe ich dann von europäischen Reisenden, wie zum Beispiel im Livingston oder im Stanley, erst noch entdeckt werden. Der Kwame Nkrumah, der erste Regierungschef vom ersten unabhängigen afrikanischen Land, Ghana, relativiert das, wenn er meint, die grossen europäischen sogenannten Erforscher Afrikas folgten auf ihren Reisen seit langem errichteten Kommunikationswegen, die von den afrikanischen Völkern seit Jahrhunderten benutzt wurden. Es gab ein Netz von bekannten Handelswegen von den Kupferminen im Katanga aus, auf welchem von Afrikanern gefördertes und geschmolzenes Kupfer in ganz Afrika verteilt wurde. Aber die Geschichte der Menschen zu Afrika ist, als die Europäer dort eingetroffen sind, nicht Jahrhunderte alt gewesen, sondern Jahrmillionen. In Afrika sind die bis jetzt ältesten Spuren von menschlichem Leben gefunden worden, in Olduvai Valley in Tansania. Es ist jetzt aber nicht der Platz und Zeit, eingehend von all diesen grossen Kulturen und Staaten zu reden, die es Afrika vor der ersten europäischen Eroberer gegeben hat. Ich will nur zum Beispiel erwähnen die grossen Reiche von Ghana, Gao, Mali, Borno Kanem in Westafrika oder zur Swahili-Kultur an der Ostküste von Afrika, die auch ihren Einfluss auf das heutige Zaire hatte. Zurück zu Zaire bzw. im Kongo. Wo die ersten Portugiesen 1482 die Mündung vom Kongo-Fluss erreicht haben, sind sie dort auf ein Königreich getroffen, wo sie kulturell als durchaus ebenbürtig empfunden haben. Das war das Reich von Mani Kongo, wo sich vom heutigen Kinshasa bis nach Luanda, der heutigen Hauptstadt von Angola, ausdehnt hat. Das Reich hat gute Verkehrswege besessen, eine Armee und als Geld haben Muscheln gedient. Die Kongo haben überaus prächtige Stoffe hergestellt und die Portugiesen haben schon damals die kongolesische Musik bewundert. Das Verhältnis zwischen den Portugiesen und dem Kongo-Volk ist nicht lange partnerschaftlich geblieben. Die Einheimischen sind mehr oder weniger gewaltsam zum Christentum bekehrt worden. Die Portugiesen haben Afrikaner nach Lissabon entführt. Sie haben angefangen, den Handel an der Küste von Guinea bis nach Angola zu monopolisieren. Die ersten Sklavenhändler sind aufgetaucht. Das Drama von der Vergewaltigung von Afrika hat angefangen. Es dauert bis heute an. Vom 16. bis 18. Jahrhundert hat es im Landesinneren des Kongo weitere mächtige Reiche gegeben. Das Königreich von Kuba, das von Luba und das von Lunda haben Bestand gehabt, bis sie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts von den Belgiern zerstört worden sind. Daneben hat es zahlreiche Stammesgesellschaften gegeben, die traditionell gelebt haben. Diese Völker haben ausdehnten Handel mit Elfenbein, Edelholz, Muscheln, Stoff, Kupfer, Salz und Eisen betrieben. Der Handel hat von der Seiermündung über Schaba bis an die ostafrikanische Küste und Sansibar gereicht. Ausgeführt ist er vor allem worden von swahilischen und arabischen Händlern, die von der ostafrikanischen Küste gekommen sind. Sie haben auch Stützpunkte im heutigen Kongo gehabt. Anfangs vom 18. Jahrhundert hat der Sklavenhandel aus dem Kongo nach Amerika immer gewaltigere Ausmaße angenommen. Zum Beispiel sind allein im Jahr 1778 aus dem Kongo und Angola an die 40'000 Sklaven abtransportiert worden. Insgesamt wird geschätzt, dass innerhalb von 300 Jahren etwa 5 Millionen Sklaven nach Süd- und Mittelamerika verkauft worden sind. Für jeden Sklave, der verkauft worden ist, sind etliche andere von den Sklavenhändlern umgebracht worden oder vom Transportweg umgekommen. Natürlich hat es sich um die kräftigsten und jüngeren Leute gehandelt, die vor allem als Sklaven gesucht waren. Das hat die afrikanischen Völker nicht nur im Kongo physisch, psychisch und wirtschaftlich geschwächt und die Entwicklung verlangsamt und fast gestoppt. So haben dann die afrikanischen Reiche beim grossen imperialistischen Rennen, wo von den Europäern ab 1884 leicht erobert werden können.
Longo la calle, lo papo na Lema. Yo yo yo. 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 Lo mala calle lo poco la lista ma. Bolingo e bongana poco lo poco lo poco. Poco ya viene cabola la musiquitie. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo.
Hat ja auf Initiative von Bismarck in Berliner Konferenz stattgefunden, wo Afrika verteilt worden ist. Und dort ist der Kongo belgisch geworden. Wie hat sich die Wirtschaft während der Kolonialzeit entwickelt?
Ich muss zuerst sagen, dass 1884 der Kongo nicht dem belgischen Staat, sondern König Leopold von Belgien höchstpersönlich übergeben worden ist zu seiner persönlichen Bereicherung. Und er hat besessen bis 1908. Da ist der belgische Kongo an belgischen Staat gegangen, weil ihm Leopold seine Mittel nicht mehr gelangt haben, um die riesengroßen Investitionen zu tätigen. Das war auch, nachdem auch die Europäer die grossen Kupfervorkommen im Katanga entdeckt haben. Es sind dann mehrere riesengroße Wirtschaftsgesellschaften, Minengesellschaften, Handelsgesellschaften gegründet worden, wo der Kongo dann massiv ausbeutet haben. Die wichtigste von denen ist vielleicht Union Minière du Haut-Katanga gewesen, wo sich dem Kupfer von der Chaba-Provinz, damals noch Katanga, zugewendet hat. Daneben hat es auch zahlreiche Plantagen gegeben, wo landwirtschaftliche Exportprodukte angebaut worden sind. Der grösste Teil von der landwirtschaftlichen Bevölkerung, und das ist die riesengroße Mehrheit von der Bevölkerung, sie hat aber in Subsistenzwirtschaft weitergelebt. Die Belgier haben versucht, auch die ins kapitalistische Wirtschaftssystem einzubeziehen, indem sie horrende Steuern und Taxen von ihnen verlangt haben, was sie gezwungen hat, für den Markt zu produzieren und nicht nur für sich selber weiterhin. In dieser Zeit von dieser massiv und gewaltige Ausbeutung, vor allem in den 20er und 30er Jahren, ist die Bevölkerung vom Kongo dezimiert worden durch Hunger, durch militärische Unterdrückung und so weiter, das Niederschlafen, Rebellionen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat es einen grossen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben im Kongo. Sind Industrien gegründet worden in Leopoldville, der Hauptstadt, und auch die Ausbeutung der Bodenschätze ist intensiviert worden. So ist von der Unabhängigkeit Ende der 50er Jahre der Kongo nach gewissen Gebieten von Südafrika, das wird vielleicht viele Leute überraschen, eines der am höchsten industrialisierten Gebiete gewesen. Wobei man muss sagen, dass sich die Industrialisierung auf zwei Zentren beschränkt hat. Nämlich einerseits die Hauptstadt Leopoldville, andererseits war das die Gegend vom Katanga, von der Kupfermine.
Und wie hat sich die Verwaltung in dieser Zeit entwickelt?
Die Verwaltung ist von den Belgiern völlig neu aufgebaut worden. Das heisst, das Land ist in Sektoren und Schäferies, so Häuptlingsgebiet, eingeteilt worden, wo überhaupt nicht mit der ethnischen Grenze, Sprache, stammesmässig übereingestimmt hat. Das ganze Land hat dadurch von den Belgiern können kontrolliert werden. Die Chefs sind zwar Einheimische gewesen, sind aber von den Belgiern bestimmt worden und kontrolliert worden. Auch in den Städten, die sich immer weiter ausgedehnt haben, vor allem Leopoldville und Elisabethville, die Hauptstadt von Katanga, hat sie den Eingeborenen, sogenannten Eingeborenenquartier, Quartier Indigène, solche Kontrollsysteme gegeben. Im Übrigen muss man auch sagen, dass die schwarze und die weiße Bevölkerung in diesen Städten getrennt gelebt hat. Vielleicht kann man noch weiter erwähnen, dass recht intensive Besiedlung vom Kongo, vor allem Gebiet von Katanga, durch belgische und andere europäische Siedler gegeben hat, sodass Ende der 50er Jahre etwa 130'000 Weisse bei einer Bevölkerung von etwa 15 Millionen im Land gelebt haben. Und vielleicht würde ich noch ein Wort sagen zu den Schulen. Die Schulen sind weitgehend von den Missionen im Auftrag von der Regierung betrieben worden, von der Kolonialverwaltung betrieben worden. Der Einschulungsgrad im Kongo war wesentlich höher als in den meisten afrikanischen Kolonien. Vor der Unabhängigkeit sind über 50% von allen Kindern im Schulalter in die Schule gehen. Die Ausbildung aber hat sich beschränkt auf so 2-3 Jahre Primarschule und nachher hat es nicht mehr viel gegeben. Nur wenige Kongolesen haben können eine Sekundarschule oder gar eine Universitätsbildung erwerben. So war die Situation, dass 1960 es keinen einzigen kongolesischen Arzt, Jurist oder Ingenieur gegeben hat und nur etwa 15 Leute hat es gegeben, Kongolesen, die studiert haben.
Kannst du noch mal kurz den Stand zusammenfassen, wo war politisch und wirtschaftlich vor der Unabhängigkeit?
Also einerseits ist wirtschaftlich der Kongo recht stark, finanziell natürlich durch Bodenschätze bedingt unter seine gewisse Industrie dargestanden. Andererseits ist die gesamte Verwaltung in den Händen von Belgiern und zum Teil anderen Europäern, die angestellt waren, gelegen. Und die Schwarzen haben eigentlich praktisch keine höheren Positionen können bekleiden und sind diskriminiert und unterdrückt worden. So war es auch, dass bei der Unabhängigkeit es praktisch keine schwarzen Kader gegeben hätte, die geschult genug gewesen wären, um den Übergang von der Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit reibungslos zu garantieren.
Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang noch kurz zu erwähnen, dass der Katanga allein Bergbau über 70% vom Gesamteinkommen ergeben hat.
Und vielleicht auch noch weiter zu sagen, dass interessanterweise das ganze Land zwar vom Generalgouverneur in Leopoldville verwaltet worden ist, aber die reiche Provinz von Katanga direkt von Belgien aus verwaltet worden ist. Ich kann nicht sagen, ob das irgendwie in weiser Voraussicht passiert ist, im Hinblick darauf, dass man auch bei allfälliger Unabhängigkeit hätte können, dann den Katanga weiter von Belgien aus kontrollieren.
Beleli awa kaka boye o Tokana kinga na yo mama, se mariage, opete na mozabi, nana kwa nzambe, wana nana kwa nzambe bea, malangwa.
Tokana kino très bien, chérie. Tokana kino bien, on est comme si c'est à boy. Et comme si c'est à kosambu sans auto.
Kaila na pereli amba
yo fame noa bakutu fama afrikana na ligi atika kosambisa ngamba ote abangelue
petit bébé, oh rôle de Miguel.
Dikambo, oh y'a un abakutu. On a kutu na zanga maloba. Na lela kana mélodie. PDG, PDG. Yoka kolela y'a mon amoto.
Na leli oh, na leli oh. Bani yoko sala kama boye sulukia.
Es hat ja von Belgien aus schon, glaube ich, seit 1954 einen Plan bestanden, dass innerhalb von 30 Jahren der Kongo könne dahin gebracht werden, unabhängig zu werden. Und dann ist er aber 1960 im Juni unabhängig geworden. Was ist dort in der Zwischenzeit passiert?
Also der Plan ist bestanden, wo die Unabhängigkeit, also es ist eher von einer Emanzipation als von einer eigentlichen Unabhängigkeit zu reden, wobei die Emanzipation zu einer belgisch-kongolesischen Gemeinschaft geführt hätte. Was passiert ist, ist, dass gewisse afrikanische Kolonien, also Ghana voraus im 57, die Unabhängigkeit erkämpft haben, dass inzwischen ein panafrikanischer Kongress in Accra stattgefunden hat, wo das nationale Bewusstsein von den Kolonisierten gestärkt hat und Unruhe ausgewirkt hat. Also Unruhe in Leopoldville 59. Wo dann schnell mal auf andere Provinzen im Zaire übergegriffen haben und letzten Endes die Kolonialverwaltung, also Belgien, gezwungen haben, sich auf, einem, also auf den 30. Juni 69 als Datum von der Unabhängigkeit 1960, sorry, als Datum von der Unabhängigkeit zu einigen.
Nach der Unabhängigkeit hat es aber dann grosse Unruhe gegeben, aufgrund von der Abtrennung, von der Sezession von Katanga.
Ja, ich müsste vielleicht noch sagen, dass also kurz vor der Unabhängigkeit also, im Kongo immer noch keine Partei oder Gewerkschaften zugelassen sind. Dass deshalb den Vereinigungen, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben, also Vereinigungen, die vor allem sprachlich und stammesmässig Interessen vertreten haben, aufs Mal als Träger von politischen Inhalten auftreten sind. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit sind sämtliche Kaderfunktionen sowohl in der Wirtschaft, Verwaltung und in der Armee noch von Belgier besetzt, kontrolliert gewesen. Das hat dazu geführt, dass die Armee gegen die weißen Offiziere gemeutert hat und auf das sie also eine Intervention von Belgien bewirkt hat. Kurz nach der Intervention, also 3 Tage später, hat der Moïse Tshombe, also gestärkt von der belgischen Präsenz im Land, die Unabhängigkeit von Katanga ausgerufen. Und ein paar Tage später noch hat sich der Kasai vom Zentralstaat losgelöst. Lumumba als Führer vom Mouvement National Congolais, also als Führer von der einzigen Partei im Land, wo stammesübergreifende Interessen vertreten haben, hat versucht, dem entgegenzuwirken, was dann schlussendlich zu seiner Ermordung im Januar 1961 geführt hat. Der Lumumba ist nämlich auf der Flucht von Mobutus Truppen festgenommen und an seinen Erzfeind Tshombe, die Marionette vom Westen, ausgeliefert worden. Der Transport des gefangenen und gefolterten Lumumba nach Elisabethwil in Katanga hat übrigens der heutige sairische Botschafter der Schweiz, Herr Jonas Mukamba, ausgeführt.
Es wird ja viel gesagt, dass der Tribalismus zu der Unruhe geführt hat.
Ich kann vielleicht dazu sagen, also von bürgerlichen Wissenschaftlern wird immer wieder gesagt, dass der Tribalismus, also Stammesdenken, wie urtief im Afrikaner verwurzelt zeigt und dass eigentlich für alle Korruption und alle Auseinandersetzungen in Afrika verantwortlich gemacht wird. Natürlich mit der Absicht, die europäischen Kolonialmächte von jeglicher Verantwortung zu entlasten. Aber ich habe vorher schon gesagt, dass durch das Schulsystem, durch das Verwaltungssystem von der Kolonialmacht Belgien so gewisse ethnische Solidaritäten gefördert worden sind, neu geschaffen worden sind, dass keine Parteien zugelassen worden sind, sondern nur so Stammesorganisationen, die dann später zu Parteien geworden sind. Das also, kann man kurz zusammengefasst sagen, durch Kolonialpolitik von der Belgier der Tribalismus erst eigentlich so richtig entstanden ist.
Und noch etwas interessiert mich, welches sind genau, oder haben wirtschaftliche Interessen mitgespielt bei der Unabhängigkeit von Katanga, bei dieser Sezession?
Ja, wirtschaftliche Interessen, weil immer ein, also Katanga etwa gut 70% vom Staatseinkommen ergeben hat und dass die wichtigsten Erzvorkommen sich in dieser Provinz befunden haben. Zudem ist noch zu sagen, dass Moïse Tshombe, der ja die Unabhängigkeit erklärt hat, sich früher schon mal mit den Parteien von weißen Siedlern zusammengeschlossen hat.
Man kann vielleicht sagen, dass ja auch unter der Herrschaft von Mobutu 1977-78 es in der Shaba, im ehemaligen Katanga-Gebiet, Unruhe gegeben hat und dass dann prompt Belgier und Franzosen mit anderen Verbündeten eingefahren sind, um dort Ruhe zu schaffen bzw. um sich ihre Einnahmequellen, Kupferminen und die Industrie von Katanga weiterhin zu sichern.
Interessant finde ich, dass während der ganzen Auseinandersetzung zwischen 1960 und 1965 die Produktion im Bergbau praktisch unverändert aufrechterhalten worden ist.
Wann ist denn der Mobutu an die Macht gekommen?
Der Mobutu hat das erste Mal bereits im 1961 geputscht. Er hat dann die Regierung suspendiert und das zweite Mal im 1965, also da, wo er dann endgültig Macht an sich gerissen hat und sich als Staatspräsident und als Armeeoberst und alles Mögliche noch eingesetzt.
Angela Adonanga, oh, Astaro Kiae, Zelanyo Sonako Tambola Bako Tuna Wapi Santa, Wapi Dina, Na Leli, Mandolina E, Gana Leli, oh, Talanga na Koni Zoto Shire, Talanga na Baby Zoto Mama, Talanga na Koni Zoto Masaye, Talanga na Baby Zoto Shire,
Bakutu, femme africaine.
Je vous capte 565.
Ok.
Herter vous donne l'heure exacte. Il est 35 minutes depuis qu'il est 21h. Vous pouvez arranger vos tangos, s'il vous plaît. Au studio. VV, mobile, VV. 8 pistes. N'gakoutou n'allo même guité quoi. Polo Gola. Bolingwango, Batutu Basibayebi, et ça le son a dit la tête bomba. Bolingwango bomba, ce que vous m'avez dit, et n'y a pas de gamboka. Bolingo yanga na ye, et bandaki na, bandaki kaka awa na studio mobile bébé. Na libana kaka ya la wana. Na monika ka petite en legani.
Es kommt jetzt ein Interview, wo wir in einer Beizstadt Zürich mit drei Leuten, zwei Typen und einer Frau aus Seier, die Zürich lebend geführt haben, über ihr Land, über die politische Situation in Seier und über ihre Lebensbedingungen da.
Faites quoi en Suisse? Ben moi je suis mariée en Suisse et puis je travaille.
Et moi je suis un exilé politique.
Je ne sais plus rien ajouter à part ce qu'il a dit. Ce que je reviens de me. Je réponds même avec son opinion, quoi. J'essaierai d'en exiler.
D'accord. Vous pensez rentrer au Zaïre, madame?
Bien sûr, c'est mon pays. J'adore le Zaïre. J'ai un beau pays que j'ai jamais vu au monde.
Moi, j'aime bien mon pays. Je compte bien retourner, mais à condition qu'il y ait changement du gouvernement, là, je peux retourner.
Was macht ihr in der Schweiz? Ich bin verheiratet und arbeite. Ich bin ein politischer Flüchtling. Wollt ihr denn nicht zurück nach Zaire? Oh doch, ich schon. Ich liebe mein Land. Es ist überhaupt das schönste Land auf der Welt. Ja, ich liebe auch mein Land und will zurück, aber nur wenn es Veränderungen gibt. Was für Veränderungen? Die Regierung Mobutu soll verändert werden. Aber ich liebe doch Mobutu. Ich finde ihn gut und es gibt nichts zu verändern. Außer Währung, ja, Währung sollte er doch verändern.
Venez de le dire, ok. Rentrez, madame, excusez-moi, je vous demanderai peut-être d'aller une fois voir le Zaïre. Et discuter avec le peuple. Le peuple n'est jamais libre. Le peuple peut déclarer ce qu'il veut.
Il n'a pas une libre expression, quoi. C'est ce que je voudrais dire.
Pourquoi vous êtes exilé?
Moi, personnellement, je suis exilé puisque j'avais connu des problèmes. Vous comprenez mon cas exceptionnellement. J'ai fait de bonnes études, vous me comprenez? J'ai été d'une bonne famille, j'ai été bien éduqué. De là, j'avais du moins compris ce que je pouvais faire dans l'avenir. Et puis, on prépare jamais, chez nous en Afrique, on ne prépare jamais l'avenir sans le vieux. Vous comprenez? On est toujours guidé par le vieux. Et quand ces vieux se font tuer bêtement, peut-être dans le but d'organiser, de remettre un peu de l'ordre dans la boîte, vous comprenez? Et on les tue comme ça. Vous me comprenez ce que je voudrais dire? Et puis exactement, moi, j'avais aidé à quelques-uns de s'envoler pour d'autres cieux. Vous me comprenez? Et maintenant, ils sont quand même... Il y a d'autres qui sont morts.
Warum sind Sie jetzt in der Schweiz?
Il y a d'autres qui ont pu...
In der Schweiz? Mein Fall ist ein bisschen speziell. Ich habe anderen geholfen, zu flüchten. Andere, die etwas wollen verändern und dann wegen dem selber müssen flüchten. Und meine Kameraden, die einen sind tot, andere sind, weiß nicht, wo sie sind.
Qu'est-ce que vous pensez de Mobutu alors?
Moi?
Qu'est-ce que tu veux que.
Je pense de Mobutu, un dictateur sanguinaire, vraiment un cannibale.
Ich glaube, die Übersetzung erübrigt sich. Übrigens, der, der jetzt geredet hat, der ist, er arbeitet hier in einem Spunden für 1500 Franken im Monat, 10 Stunden täglich. Und er hat uns erzählt, letztens hat er so ein paar Teller keinen Lohn. Der Betrieb sein aber hat ihm da gerade 500 Franken vom Lohn abgezogen.
Nazali komitu na nini batiyo na motema Poko manlela boye mama
Ya mona mure ya motema nanga yaka e zonga e
Bibye
keba keba
Noki batinde la ya sangwa mawa
Yo 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 epa yo salio me mangango Ye ye ye
Wir haben ein Interview geführt mit einem Vertreter der Aluswiss. Die Aluswiss, der grosse schweizerische Aluminium-Multi, plant zusammen mit 8 weiteren westlichen grossen Multis an der Küste von Zaire eine Aluminiumhütte. Der Strom, den es für die Aluminiumerzeugung in hohem Maß braucht, der wird geliefert werden durch ein Flusskraftwerk am Zaire-Fluss zwischen Kinshasa und dem Atlantik. Das Projekt dort heisst Inga-Kraftwerk. Das riesengroße Kraftwerk, eines der grössten in Afrika, produziert, könnte im Jahr 1750 Megawatt Elektrizität produzieren. Zaire selber braucht bis heute nur 300 Megawatt von dieser Energie. Zu diesem Projekt wird Zaire nicht nur die sehr billige Energie liefern, sondern auch müssen die Infrastruktur liefern. Das sind Strassen, ein neuer Tiefseehafen und elektrische Leitungen über mehrere hundert Kilometer. Außerdem wird Zaire dann zu einem sehr, sehr günstigen Preis die Energie an das Konsortium liefern. Tun Sie das Projekt auch als Entwicklungsprojekt betrachten? Und was bringt das Werk eigentlich dem Land Zaire selber, wo da die Energie liefern tut und in dem Land, wo das Werk wird, stehen?
Ich glaube, man muss ein solches Projekt als Entwicklungsprojekt betrachten. Schon deshalb, weil es dem Land Devisen bringt für Vorkommen, die das Land selber bietet, in diesem Fall ein Vorkommen, das nicht in Metall- oder Bodenschätzen besteht, sondern in Strom. Der Inga-Staudamm, der das Land sehr teuer zu stehen kam und Investitionskosten seinerzeit von ca. 700 Millionen Dollar ausgelöst hat, der ist vorhanden und der muss natürlich amortisiert werden. Und ich glaube, man kann nichts, und Zaire selber kann nichts Besseres tun, als Strom verkaufen, um Devisen aus diesen Stromverkäufen wieder in das Land zu bringen. Und zu diesem Zweck hat Zaire eine Freihandelszone gegründet und betreibt zurzeit international sehr aktiv die Akquisition von energieintensiven Industrien für die Inga-Freihandelszone, die den Strom von Inga nutzen werden. Da, um Ihnen auch dort eine quantifizierte Vorstellung zu geben, zwei Industrien, die sich im Moment mit einer Niederlassung in der Inga-Freihandelszone befassen, würden dem Land Stromeinnahmen von ca. 60 Millionen Dollar pro Jahr verschaffen. Und das ist für ein Land wie Zaire, das, wie Sie ja wissen, überschuldet ist, wie so viele Entwicklungsländer, sehr wichtig sein.
Zaire ist der Besitzer also von dem Inga-Kraftwerk.
Richtig.
Jetzt ist es ja so, also das Mobutu-Regime in Zaire, das genießt international einen denkbar schlechten Ruf wegen Menschenrechtsverletzungen oder auch, dass der Mobutu sich in den letzten bald 20 Jahren in der Macht ist, ein riesengroßes Vermögen angehäuft hat, das auch nicht ganz mit sauberen Mitteln zugegangen ist. Ist es für ein Schweizer Unternehmen und andere westeuropäische Unternehmen aus Ländern, die sich als demokratisch betrachten, nicht fragwürdig, in so einem Land zu investieren und dadurch vielleicht so ein korruptes Regime wie das von Mobutu am Leben zu halten? Oder zu stützen mindestens?
glaube, das kann man so nicht, so einfach jedenfalls nicht fragen und auch nicht beantworten. Zunächst einmal ist zu sagen, dass wir uns hier als Wirtschaftler und Wirtschaftsführer befassen und benehmen und nicht als Politiker. Wir müssen also auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unsere Geschäfte ausrichten und wir müssen unsere Industrien heute so gestalten, dass wir uns dauerhaft an entweder günstige Rohstoffquellen oder günstige Energiequellen anschließen und uns diese langfristig sichern. Es ist ausschließlich in diesem Interesse, dass wir dann zunächst einmal geografisch prüfen, in welchen Ländern kann das überhaupt geschehen. Und dass wir dann mit den jeweiligen Regierungen, ganz unabhängig, ob das jetzt in dem Falle Zaire oder ein anderes schwarzafrikanisches Entwicklungsland ist, Abkommen treffen, die diesen wirtschaftlichen Zielsetzungen genügen. Die Frage, was politisch richtig ist und was man politisch tun oder nicht tun sollte, die muss auf ganz anderer Ebene, nämlich wieder auf der politischen Ebene entschieden werden. Und das ist nicht unsere Aufgabe.
Mhm. Jetzt haben Sie, also sieht das aus, dass das Projekt wird realisiert werden, oder vielleicht andersrum gefragt, haben Sie keine Bedenken, dass das Mobutu-Regime in absehbarer Zeit könnte gestürzt werden und dass dann irgendwie bei der Verwirklichung von dem Projekt könnten Schwierigkeiten entstehen dadurch?
Wie ich eingangs sagte, befinden wir uns derzeit im Vorbereitungsstadium. Wir können über die Frage, wann dieses Projekt realisiert wird, heute noch keine verlässliche Aussage machen, weil die wesentliche Vorbedingung, nämlich, dass die Infrastruktur erstellt ist, und das ist ein Tiefseehafen, das ist eine Stromlinie, eine Hochspannungsleitung von Inga bis an die Küste, wo das Werk geplant ist. Das ist auch ein Stadtkomplex und eine etwa 60 Kilometer lange Straße von Boma nach Banana. Diese Investitionen in die Infrastruktur, die dem Lande selbst obliegen, sind erstens noch nicht getätigt und die Finanzierung dieser Infrastruktur ist bisher noch nicht abgeschlossen, sodass wir einen Zeitplan für die Realisierung auch noch nicht aufstellen können und insofern Ihre Frage sehr stark von den infrastrukturellen Gegebenheiten her relativiert ist.
Aber Sie
haben in jedem Entwicklungsland, das wissen Sie selber auch, politische Risiken. Ohne politische Risiken können Sie in keinem Land, in Entwicklungsländern nicht, bisweilen sogar, wie die internationale Schuldenkrise zeigt, auch in anderen Ländern nicht investieren und eine gewisse Risikobereitschaft wird von jedem Investor gefordert.
Aber es ist so, dass man doch das Vertrauen hat, dass sich die Investitionen dann würden lohnen dort.
Also oh ja, ich glaube, ohne eine solche Grundvoraussetzung könnten Sie eine Investition, die, um auch auf Ihre eingangs gestellte Frage noch einmal zurückzukommen, in die Größenordnung von $1 Milliarde zielt, nie tätigen.
Gut. Das war das Gespräch mit dem Dr. Kamm von der Aluswiese Zürich, der mit dem Aluminiumhüttenprojekt in Zaire befasst ist. Aïe, mon amour, aïe, la mignonne a botté canalé là.